Ja. Okay, legen wir los. Sind wir bereit? Werde ich schon aufgenommen?
Ja.
Oh, prima. Dann kommen meine ganzen dummen Kommentare auch mit drauf. Ja, also, wenn man sich in einer Situation befindet, einen eigenen Computer bauen zu wollen, dann kommt man irgendwann, wenn er weit genug ist, in die Verlegenheit, dass man eine Möglichkeit haben möchte, Programme von irgendeinem Datenträger zum Beispiel zu laden und sich quasi in einer Form von organisierten Dateien irgendwie bewegen möchte. Und das Stichwort ist gerade schon quasi indirekt gefallen, ich habe es gerade noch vermieden, Dateisystem. Man möchte sich quasi auf seinem Datenträger bewegen, möchte Dateien laden. Und da hat man halt die Möglichkeit, will man sich selber was ausdenken, was dann halt nicht kompatibel zum Rest der Welt ist, oder nimmt man irgendwas Etabliertes, was nicht ganz so schwer zu implementieren ist. Und da bietet sich eigentlich FAT an. Ja? Und darauf ist unsere Wahl auch dran gefallen. Der Vorteil ist einfach, FAT gibt es auf jedem Ömmelsystem, Windows sowieso. Ja, Linux, macOS, man kann quasi von jedem Arbeitsrechner aus sein Zeug mit cross-kompilierten Daten, seine Karte mit cross-kompilierten Daten beladen, in seinen Selbstbaurechner, nennen wir ihn mal Steckschwein, stecken und von da aus dann starten oder laden oder wie auch immer. Und das ist halt ein unschlagbarer Vorteil. Und wenn man sich quasi mit dem Dateisystem beschäftigt, mit den Strukturen, gibt es eigentlich zwei sehr gute Quellen. Einmal die offizielle Spezifikation von Microsoft, kann man sich vielleicht kurz abschreiben. Die gibt es dann runterzuladen als Doc-Datei, konsequenterweise. Und mit Euler-Agreement vorweg. Und die Spezifikation schließt nicht nur FAT32 ein, sondern komplett das ganze FAT-File-System und liest sich deswegen relativ sperrig. Dann gibt es aber jemanden namens Paul Stoffregen, den vielleicht der eine oder andere kennt, von diesem Teensy, Arduino-kompatiblen ARM-Prozessoren-Gerät. Und der hat irgendwie vor längerer Zeit schon mal eine Seite gebaut und hat quasi all die Dinge beschrieben, die man braucht, um FAT nutzen zu können, wenn man sich nur auf FAT32 konzentriert. Und der Vorteil ist, dass man wirklich viele Sachen einfach weglassen kann. Und es gibt nur eine Handvoll Felder und Adressen, die man sich wirklich merken muss, um schon eine halbwegs funktionierende Implementation zu bauen. Und die Seite ist so gut, dass ich auch sämtliche Grafiken von da geklaut habe. So, FAT32, fangen wir mal mit an.
Das kann ja eigentlich keiner ab. Ne?
Also ist es nicht mehr zeitgemäß, 4 GB Limit pro Datei, das heißt, man kann seine ganzen Blu-ray-Rips nicht auf dem FAT-File-System speichern. Dann verschwindet es Platz durch Clusterverschnitt, hat man eine Clustergröße auf dem größeren File-System mit 32K und legt eine 4-Byte-Datei ab, sind 32K weg, schrecklich. Dann fragmentiert es auch noch, ja, dann ist die Datei über Cluster verteilt über das ganze File-System und man muss jedes Mal, das ist dann, jeder Zugriff ist halt langsam, wenn man halt eine große Datei lesen will. 8.3 Dateinamenschema ist auch blöd. Noch blöder sind aber die langen Dateinamen, wie sie die implementiert haben, komme ich gleich zu. Deswegen haben wir die auch ignoriert. Ja, gut, jetzt haben wir die ganzen Nachteile mal kennengelernt.
Von, bitte. Fragmentierung ist eine Sache, von wie das OS abspeichert eigentlich.
Richtig.
Und auch selber kann völlig unfragmentiert beschrieben werden.
Kann man machen.
OS kein Idiot ist.
Das ist das Problem, ja. Aber Fragmentierung ist aber auch kein Problem, wenn das entsprechende Medium keine Zugriffszeiten hat. Aber fangen wir mal vorne an. Gut, 4 GB pro Datei. Wir haben jetzt ein 8-Bit-System. 4 GB pro Datei, wir haben eine 8 GB Karte drin, ist die halbe Karte voll. Als kleines Beispiel, in meinem Chameleon vom C64, da habe ich irgendwie alle Game On und Ausgaben, die es gab, ohne Ende Spiele, Demos, sämtliche 64er Programmservice-Disketten und noch vieles mehr. Das ist eine 8 GB Karte, das sind noch 6 GB frei. Also ich würde mal behaupten, so ziemlich jede Software, die für den C64er geschrieben wurde, kriegt man da drauf. Beim Steckschwein sind wir noch nicht so weit. Dementsprechend kann man das, glaube ich, mal vernachlässigen. Fragmentierung, ja. Wie gesagt, Zugriffszeit bei SD-Karten ist eigentlich nahe Null. Wir haben jetzt keine beweglichen mechanischen Teile mehr, die uns im Prinzip Zeit kosten beim Zusammensammeln der Fragmente der Datei, sondern wir sagen einfach, SD-Karte, gib mir eine Blocknummer und dann kommt die. Und da muss nicht erst sich noch den Kopf bewegen, deswegen kann man das auch vernachlässigen. 8.3 Dateinamenschema, wir haben jetzt mit Ach und Krach mit dem TMS 9929 40 Zeichen pro Zeile. Das passt schon, also viel mehr kriegen wir da eh nicht mehr hin. Das war schon schwierig genug, halbwegs aussagekräftige Listings zu machen. Also sobald wir halt die Dateigrößen in Dezimal ausgeben würden, wird schon wieder eng. Und ja, die langen Dateinamen, ich habe es kurz angerissen, die sind echt schlimm. Aber weil wir das Glück haben, dass die eh nicht auf dem Bildschirm passen, ignorieren wir die, habe ich auch schon gesagt. So, die Vorteile habe ich eben schon vorweggenommen. Der Datenaustausch mit anderen Betriebssystemen ist problemlos möglich. Es ist relativ simpel implementiert und relativ simpel zu implementieren. Es ist auch begreifbar. Der Beweis steht hier vorne, ich habe es auch verstanden. Ja. Und warum FAT32, wollte ich kurz anreißen. Es gibt ja, vielleicht kann man sich ein bisschen Mühe sparen, indem man FAT16 nimmt und nicht mit so ganz großen Zahlen hantieren muss, was ja auf dem 8-Bit-System auch gerne mal ein bisschen unhandlich ist. Nur wenn ich jetzt irgendwie zum Saturn latsche und mir eine SD-Karte rauslasse für, sagen wir mal, 5 Euro, dann hat die 4 bis 8 GB. Ich habe jetzt mal hier als Beweis bei Amazon, genau die Karte habe ich auch. Die kosten mittlerweile 3,71 Euro und hat 8 GB. Also da muss ich mich nicht mit Dateisystemen rumplagen, die eh nur bis 2 GB gehen. Und dann nehme ich lieber gleich FAT32 und lasse den Rest hinten runterfallen. Weil mit Disketten, nee. Ja, und dann geht es auch schon ein bisschen ans Eingemachte. Jetzt haben wir quasi unsere schöne Karte. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wo finden wir denn überhaupt unser Dateisystem. Und dann müssen wir so ein bisschen auch mal vom Filesystem abgesehen anfangen, zu gucken, wie ist denn so eine MBR-Partitionstabelle aufgebaut. Und die finden wir in Sektor Nummer 0. Das ist also ja, der erste Sektor auf dem Datenträger hat die LBA-Adresse 0. Die besteht zu 446 Bytes aus Bootcode. Das ist das, was der PC ausführt, mit dem er dann sein Zeug bootet. Können wir nichts mit anfangen, ignorieren wir einfach. Am Ende, die letzten zwei Bytes, ist die Blocksignatur. Die muss 55AA sein, wenn nicht, ist es kein MBR-Bootblock. Und dann können wir mit dem Medium nichts anfangen. Was wir haben wollen, sind quasi die 16 Bytes da vorne, diese. Das ist der Eintrag für die erste Partition. Und der gibt uns Aufschluss darüber, wo wir unser Dateisystem finden. Die restlichen drei ignorieren wir, so wie es Microsoft auch tut bei Wechseldatenträgern. Man möge mich korrigieren. Ich bin da jetzt bei Microsoft nicht ganz so firm. Das gibt es auch, das ist dieses Super-Floppy-Format. Aber da habe ich...
man kann es nicht kommentieren, ob es geht, aber wir können es kommentieren. Hat einer ein Windows-System da, damit ich schnell meine Backup-Partys anhängen kann? Die hat die 4 Partitionen drauf. Können wir das sehen, was Windows damit anstellt?
Guck mal, ja, nachher mal checken.
Die Explosion liegt drin, also
hast du ein Backup davon?
Ist meine Backup-Disk.
Hast du ein Backup von deinem Backup?
Ja.
Okay. So. Jetzt konzentrieren wir uns mal nur auf den ersten Partitionseintrag. Das Steckschwein nimmt nur den ersten. Da finden wir quasi so eine Struktur. Es gibt einen Bootflag. Ob es die Bootpartition ist, stellt sich nicht die Frage, weil wir nur eine nehmen. Dann gibt es zunächst einmal 3 Byte für den Anfang der ersten Partition im Zylinder-, Head- und Sektorformat. Das hat man, wenn man ein rotierendes mechanisches Medium hat, wie eine Festplatte oder eine Diskette. Aber auch bei Festplatten schon seit einigen Jahren nicht mehr. Da hat man halt LBA, gibt mir einfach Blocknummer sowieso und die Plattenelektronik kümmert sich darum, was man da kriegt. Bei Disketten weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, da ist es...
CHS ist bei einer Festplatte größer 504 Megabyte nicht benutzbar.
Deswegen gibt es da den LBA-Modus, ja genau. So, dann gibt es einen Typcode, das hat vielleicht auch jeder schon mal gesehen, der eine Linux-Platte irgendwie eingerichtet hat. Da ist dann der Partitionstyp drin, Linux-Partition ist Hex 8.3 oder 8.2 für eine Swap-Partition. 0.1 war mal FAT12. Ja, gibt es dann auch hier HPFS und Zeugs. Und was uns interessiert, ist eigentlich diese beiden. Oder eigentlich genauer gesagt 0C, weil das dann quasi eine FAT32-Partition im LBA-Format ist. Und die LBA-Adresse des ersten Sektors des Dateisystems, der ist quasi in diesem Partitionseintrag vorhanden. Den nehmen wir an und die Größe der Partition auch. Uns interessiert natürlich erstmal nur, wo ist das Ding eigentlich? Also lesen wir uns diese 4 Bytes. Und gehen an diese Adresse, lesen den ersten Block und finden die Volume-ID. Die enthält jetzt einiges an Daten. Wir brauchen aber nur ein paar. Wir brauchen erstmal die Informationen, wie viele Bytes hat denn ein Sektor. Das ist bei SD-Karten eigentlich immer 512. Es mag Ausnahmen geben oder gegeben haben, aber man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass es 512 sind. Das ist auch ganz gut, dann muss man nicht so viel... Ja. Wie viele Sektoren ein Cluster hat, also 128 mal 512, ist man glaube ich bei 64k, wenn ich völlig verrechnet habe. Bei uns sind es halt 32. weil es der Formatter halt so gemacht hat. Wie viele Sektoren reserviert sind. Es gibt quasi also die Volume-ID als ersten Block des Dateisystems. Dann kommt eine Anzahl reservierter Sektoren, was halt manche SD-Formate zum Beispiel nutzen, um den Anfang des eigentlichen Dateisystems an eine bestimmte Stelle zu schieben, um das Ganze dann mit irgendwas zu alignen, was die SD-Karte dann besonders gut adressieren kann.
Das ist richtig, der Anordnung der Bits im Chip.
Ihr habt den Mann gehört. Ja, wie viele FATs es gibt. Es müssen zwei sein, wenn es weniger ist oder mehr, ist irgendwas nicht in Ordnung. Wie viele Sektoren jetzt so eine FAT hat, das hängt natürlich von der, mit der Größe des Dateisystems zusammen, damit man entsprechend auch genug Cluster-Einträge unterbringen kann. Wir finden die LB, nee, die Clusternummer, jetzt kommt. Jetzt, wir finden die Clusternummer des, des Root Directories. Und unsere Blocksignatur, damit wir auch wissen, ja, es war wirklich ein FAT, MBR, hast du nicht gesehen, Block. Und jetzt haben wir eine Clusternummer. Jetzt erkläre ich kurz, was ein Cluster ist. Ein Cluster ist quasi die kleinste Einheit, die ein FAT-Filesystem verwalten kann. Und ein Cluster ist immer ein zusammenhängender Block von Sektoren. Und ja, die Größe sehen wir hier, wie viele das jeweils sind. Und es ist so, dass Dateien und Verzeichnisse grundsätzlich in sogenannten Clusterketten abgelegt werden. Das heißt, es gibt einen Startcluster. Und es gibt, der ist dann bis zu, ja, sagen wir mal 32K groß. Und die Datei ist quasi in 32K Stücke unterteilt. Und wo man diese restlichen Cluster findet, dafür braucht man dann nachher die FAT, die File Allocation Table, die dem Dateisystem quasi den Namen gegeben hat. Vielleicht sieht man es hier nochmal ein bisschen besser. Genau, das ist quasi das Layout. So sieht es auf der Karte oder auf der Platte aus. Wir haben hier unsere Volume-ID. Hier sind die reservierten Sektoren, deren Zweck Herr Franklin gerade wunderbar erklärt hat. Es gibt zwei FATs, die wunderbar nebeneinander liegen, dass wenn die Platte oder die Karte kaputte Blöcke an der Stelle kriegt, damit auch die zweite Backup-FAT auch möglichst kaputt geht. Und direkt danach finden wir quasi diesen grünen Bereich und da sind quasi unsere Cluster drin. Clusterketten, Dateien und Verzeichnisse. Und jetzt können wir gleich ein bisschen rechnen. Wir haben quasi die LBA-Adresse der ersten FAT. Die ist quasi, das ist einfach nur LBA-Beginn, den wir quasi aus der Partitionstabelle gelesen haben, und die Anzahl der reservierten Sektoren, also addiert, dann landen wir hier und wissen genau, wo unsere FAT anfängt. Und die Adresse des Clusterbereichs ergibt sich dann folglicherweise daraus, dass man diesen Bereich nimmt und quasi die Anzahl der Sektoren pro FAT mal 2 drauf addiert, dann ist man hier. Die LBA-Adresse einer Datei selber, wenn man quasi eine Clusternummer hat, rechnet sich aus Clusternummer minus 2 mal Anzahl der Sektoren pro Cluster, womit man dann diesen Bereich entsprechend unterteilt und dann die, über die LBA-Adresse da reinspringt. So, jetzt wissen wir, jetzt haben wir ein paar Informationen über das Dateisystem erfahren, inklusive der Position des Root Directories. Das ist wie gesagt immer Clusternummer 2. Jetzt wissen wir, wie man die LBA-Adresse davon ausrechnet. Und an die springen wir auch gleich und lesen den ersten Eintrag. Dazu muss man anmerken, dass FAT32 eine der größeren Änderungen war, dass das Root-Verzeichnis genauso abgelegt wird wie jede andere Datei auch und die gleichen Größenbeschränkungen und so gelten wie für Dateien, weil bei FAT16 war es noch so, das gab quasi einen Bereich, ich gehe nochmal zurück, einen Bereich hier zwischen, wo genau 512 Einträge ins Root-Verzeichnis gepasst haben. Und das hat man bei FAT32 abgeschafft, was gut ist. Herr Franklin, verzieht das Gesicht?
Verstehst du das? Manuel ist anders am anderen Schicht zwischen denen schnell am Lesen. Am Blatt vorhin war ich noch etwas am Lesen kurz.
Gerne.
Was hast du denn minus Cluster Nummer minus 2? Was ist
das? Weil wir bei Cluster Nummer 2 anfangen. Also der erste Cluster in der FAT ist Cluster Nummer 002. Die ersten beiden gibt es nicht. Sehen wir gleich noch. Wo quasi das Root-File-System drin liegt. So, das ist ein Verzeichniseintrag. Also wir haben jetzt quasi die LBA-Adresse ausgerechnet vom ersten Block unseres Dateisystems, von unseres Root-Verzeichnisses und finden dann diese 32 Byte großen Einträge. 32 Byte ist ganz, ganz nett, weil dann 16 Stück in einen 512 Byte großen Sektor reinpassen und wir halt nach 16 Beiträgen einfach immer den nächsten Block lesen und das Verzeichnis durchlesen. Das erste Feld ist quasi der Dateiname 8.3, 11 Byte deswegen, weil quasi die letzten 3 Byte ist immer die Extension drin, exe, com, irgendwas und der Rest ist quasi der Dateiname mit Spaces aufgefüllt bis zu der 3 Zeichen Extension. Dann gibt es das Attribut, kennt jeder, der schon mal mit DOS früher mal arbeiten durfte. Man kann verschiedene Attribute setzen. Erkläre ich gleich im Einzelnen. Das gehen wir erstmal noch durch. Es gibt die, der Verzeichniseintrag selbst gibt quasi nur Auskunft über die Adresse des ersten Clusters der Datei. Wenn die Datei aus mehreren Clustern besteht, muss man die FAT bemühen und quasi darüber schauen, wo man die findet. Das heißt, das zeige ich gleich. Die Dateigröße sehen wir auch noch. Genau, dazu ist zu bemerken, dass wenn das erste Byte des Dateinamens 0 ist, dann ist das quasi der Endmarker vom Dateisystem. Und wenn da $E5 also drin steht, ist das die Markierung für eine gelöschte Datei. Das ist quasi, wer das Undelete-Tool noch kennt, früher unter DOS, da hat man dann einfach das erste Zeichen auf was anderes gesetzt und die belegten Cluster wieder auf belegt gesetzt. Und die Datei war hoffentlich wieder da. Zumindest der Teil, der noch nicht überschrieben wurde. Ja, das Attribut-Byte gibt es ein paar Dinge. Man kann die auf nur lesen setzen. Ist, glaube ich, klar, was das ist. Versteckt sollte auch klar sein. System ist ein bisschen besonders. System, das System-Attribut kennzeichnet ja eine Systemdatei, hat aber den Effekt, dass so Defragmentierungstools zum Beispiel die physikalische Position der Datei nicht ändern, weil der Bootloader eventuell genau auf diese LBA-Adresse zugreifen möchte, um die Datei zu lesen. Und wenn die dann woanders liegt, dann klappt das nicht. Dafür gibt es dann das Systemattribut. Dann gibt es die Volume-ID. Wir haben eben schon mal einen Block gesehen mit der Volume-ID. Da steht auch irgendwo der Name der Partition drin. Und für den gibt es auch nochmal einen eigenen Verzeichniseintrag. Der ist halt mit der Bit 3 gekennzeichnet. Und da steht halt nochmal der Partitionsname drin. Bit 4, da sieht man, das kam relativ hinterher, kennzeichnet ein Verzeichnis, das ist halt keine Datei, sondern da finden wir weitere Verzeichniseinträge. Und 5 ist das Archivbit, Attrib-A, wer es je benutzt hat.
Ja.
Ich nicht, aber ja, da sitzt da.
Zum Beispiel, wenn du DOS mit Xcopy Backups machst, kannst du zum Beispiel bei Xcopy, jedes File, das irgendwann mal mit Xcopy gebackupt wurde, ist das Ding gelöscht.
Mhm.
Du änderst dann ein paar Dateien im System.
Dann wird es gesetzt und Xcopy, ja, findest du dann.
Alle, die nur das Ding gesetzt haben, die kopieren den Rest sein lassen. Und du kannst im Xcopy sogar sagen, nicht sein lassen, sondern nur die kopieren. Mhm. Und dann kriegst du den zweiten Backup-Tracker rein und jetzt rüber kopieren mit löschen.
Alles klar. So. Alles klar, jetzt wissen wir das auch. 6 und 7 sind unbenutzt und Besonderheit gibt es noch die Konstellation, dass quasi die Bits 0 bis 3 alle gesetzt sind. Das heißt, da steht dann 0f in dem Byte drin. Das ist dann ein versteckter, also das ist dann ein langer Dateiname. Erkläre ich gleich und ich lasse es auch gleich kurz noch wirken, damit alle verstehen, wie schrecklich das gemacht ist. Die haben es deswegen so gemacht, mit 0f ist ja quasi das System-Bit gesetzt und das Nur-Lesen-Bit. Das heißt, es wird nicht angezeigt von einem System, was damit nichts anfangen kann und System, es wird noch nicht angelangt. Das heißt, eigentlich recht clever gemacht, trotzdem schlimm. Da ist er. Ja, muss man sich vorstellen, jetzt kommen die langen Dateinameneinträge im Verzeichnis vor der eigentlichen Datei mit einer Sequenznummer, damit man nachher weiß, wie man die zusammenstückeln darf. Und dann sind hier 10 Byte vom Namen drin. Hier nochmal das Attribut, Checksumme reserviert, bla. Nochmal 12 Zeichen vom Dateinamen. Hinten nochmal was Reserviertes für was auch immer. Und dann nochmal 4 Byte. Die darf man sich dann schön zusammenstöpseln. Und als wäre das nicht genug, ja, wir haben jetzt den normalen Shortname von den 8.3-Namen, den wir eben gesehen haben, der ist halt in CodePage, wie auch immer. CP12, ja, 437, ne, genau. Und, Dankeschön. Sind die aber nicht, die sind nämlich in Unicode und sind auch in 2 Bytes pro Zeichen abgelegt, egal ob es ein ASCII-Zeichen ist oder nicht. Das sind immer 2, also. Wenn das so heißt, es ist halt Unicode und ja, also. Okay, dann ist es UCS2 und wenn man sieht.
UCS16, was mein Software in Wahnsinnig ist.
Ist von auszugehen, nehme ich an.
API verwendet intern immer UTF-16. Insofern
ist okay.
NTFS macht das auch, wenn auch konsequent, dass es da auch gemacht hat.
Dann wird es wohl so sein. Also, wenn man sich mit dem Hex.
Das ist eine Einschränkung, oder? Weil du kannst nicht den letzten Stamm im Urwald vom Kongo erreichst du dann nicht mehr.
Ja, es ist nicht Diversity Compliant so gesehen, ja.
16, damit du alles erreichen kannst in 16 Bit.
Ja.
Also,
wir
müssen
uns gerade Big Ben hier schön mitlegen.
Mein
Jetzt sehen wir hier gerade nochmal die schematische Darstellung von unserem Fallsystem, die wir eben schon ein paar Mal gesehen haben. Denn jetzt kommt meine letzte Folie, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das, was da passiert, irgendwie anhand von Folien erklären soll. Das ist nämlich die eigentliche FAT. Die FAT ist im Prinzip eine verkettete Liste von 32-Bit-Werten. Jetzt hätte ich fast die Leinwand umgerannt. Und wir sehen hier im Prinzip mal beispielhaft, wir haben ein Root Directory, das geht über 1, 2, 3, 4, 5 Cluster mit 3 Dateien. Es ist ein relativ unwahrscheinlicher Fall, außer es gibt sehr viele lange Dateinamen. Und hier sehen wir halt ganz klassisch, wie die Cluster verkettet sind. Das heißt, ich bin quasi fertig mit Cluster 02 lesen und möchte wissen, wie es weitergeht. Das heißt, ich gehe an die FAT an Position 2, 1, 2, 0, 1 gibt es nicht, 2. Und da steht eine 9 drin. Und dann lese ich also Cluster Nummer 9, hole mir da quasi die LBA-Adresse und lande dann hier. Und da steht drin, es geht bei Cluster Nummer A weiter. Das ist die nächste. Ja. Ja, und so, genau, und so weiter und so fort. Und wenn ich am Ende angekommen bin, steht FFFF drin. Alles, was 0 ist, ist ein freier Cluster. Und so muss ich mich dann quasi durchs Fallsystem hangeln und so erklärt sich auch die etwas nicht so pralle Performance von FAT, wenn es um große Dateien geht, weil ich jedes Mal, wenn ich ein Cluster gelesen habe, erstmal in der FAT nachgucken muss, wo es weitergeht. Man kann das sicherlich irgendwo cachen, aber in unserem Fall ist Speicher ein Thema. Du meinst, und
effizient davon, was du machst. Wenn du nach dem Fall von vorne nach hinten lesen willst, ist das sehr effizient.
Wenn man seeken möchte, dann muss man... Seeken willst du scheiße. Ja, dann, mal gut, dann kann man ja von der Dateigröße und der Seek-Position auf die... auf die Cluster-Adresse und auf den Block, das kriegt man hin, ja, das ist möglich. Ja, wie gesagt, freier Cluster ist hier, das sind dann Dinge, die halt dann passieren müssen, wenn zum Beispiel geschrieben wird, dann muss ich mir erstmal einen freien Cluster suchen, wo ich meine Datei reinschmeiße, den muss ich dann quasi von 0000 auf die Adresse setzen, beziehungsweise, nee, gar nicht wahr, auf FFFF setzen, falls es der neue ist. Und erzeuge mir dann quasi einen Dateisystemeintrag mit der Clusternummer, die ich jetzt gefunden habe. Hier ist zum Beispiel 2, 3, 4, 5, 6, genau. Dann schreibe ich 006 in mein Verzeichnis und dann weiß ich genau, aha, hier fängt es an. Das heißt, FAT selbst, also das Verzeichnis selbst, hilft mir nur, den ersten Cluster einer jeweiligen Datei oder eines Verzeichnisses zu finden. Alles andere muss ich mir über die FAT holen. Aktuell ist unsere Implementation auf dem Steckschwein relativ simpel. Die benutzt die FAT überhaupt nicht, weil wir quasi nur auf den ersten Cluster jeweils beschränkt sind. Aber ich bin eingangs schon mal drauf eingegangen, 32K ist schon relativ groß und da kommt man schon relativ weit mit. Und ja, das funktioniert bisher. Was wir auch noch nicht können, ist schreiben. Wir können schon schreiben, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir halt die entsprechenden Einträge erzeugen können und so weiter und so fort. Aber jetzt, wo ich es erklärt habe, habe ich es auch verstanden. Und, und dann wird das so als nächstes kommen. Ja, jetzt wäre ich eigentlich so weit durch. Falls noch jemand Fragen haben möge, dann wäre diese jetzt zu stellen. Ja. Ja, also als ich angefangen habe, waren wir mit C noch nicht so weit, aber wir wollen eigentlich alle Kernelfunktionen dann durchaus auch möglichst effizient in Assembler schreiben und ja, so sind wir dann quasi auch so hier vorgegangen.
Und ich habe ja jetzt für mein Ding mir mal, es gibt ja fast 32 Libraries für den Arduino. Mhm. Euch davon ein bisschen inspirieren lassen oder hat das von
eigentlich nur mit den Unterlagen. Es gibt halt so ein paar Geschichten, wo man sich dran orientieren kann, wenn man sich mal die DOS- oder CPM-Calls anguckt oder einfach Neil fragt. Dann kommt man halt drauf, wie die das strukturiert haben. Zum Beispiel, um ein Verzeichnis durchzulesen, gibt es zwei Aufrufe. Es gibt ein Find First und ein Find Next. Dankeschön, super. Und das geht quasi mit dem Dateinamenmuster los, Sternpunkt Stern meinetwegen, und findet quasi den ersten Eintrag, der matcht und bleibt auf dem Eintrag stehen und Find Next knüpft dann da an und holt dann jeweils alle nächsten Einträge, bis es keinen mehr gibt. Und daran haben wir uns ein bisschen orientiert. Wenn man auch so ein bisschen in die Richtung denkt, man möchte auf Dateien zugreifen von Programmen aus, dann landet man auch, wenn man ein bisschen überlegt, auch automatisch eigentlich bei so einem Interface wie Open Read und Close und bei irgendeiner File-Descriptor-Mechanik und so. Und also die Leute, die sich das damals früher ausgedacht haben, die haben sich schon was gedacht. Und wenn man selber mal ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, dann kommt man halt von selber drauf, dass das eigentlich ganz, ganz praktisch ist. Und so in der Art haben wir es auch gemacht. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen von der Vortragsverzugszeit ein bisschen reingeholt. Ne?
Gibt es da noch irgendwelche Patente?
FAT ist eigentlich relativ frei. Was problematisch ist, ist ex-FAT, was es ja irgendwie neu gibt für irgendwelche Flash-Gerichten und das ist nicht, das ist patentbehaftet. FAT 32, wäre mir nicht bekannt, lass mich überraschen.
Genau, nur die langen Dateinamen, die sind ja patentiert.
Gut, dass wir die ignorieren.
Aber generell gelten Patente nur 20 Jahre nach Anmeldedatum.
Ja, dann haben wir vielleicht, dann haben wir Glück gehabt. Ja.
Das glaube ich, muss dazu sein.
Okay. Das letzte Urteil eigentlich in der Beziehung war, auch die langen Dateien haben sie nicht patentgültig.
Also ich meine, wir haben es alle gesehen, oder? Also, jetzt stellen wir uns vor, wir haben das gerade erfunden damit und rennen damit zum Patentamt. Also ich würde. Es ist natürlich. Ist natürlich sehr kreativ. Wie gesagt, auch mit dieser Attributkombination und die Verzeichniseinträge dafür letztendlich zu vergewaltigen, ist es insofern clever, als dass es halt Betriebssysteme, die das jetzt nicht können, im Prinzip nicht beeinflusst. Und insofern ist es nachvollziehbar, warum sie es so gemacht haben. Aber schön ist es deswegen trotzdem nicht, finde ich.
Geh mal zurück in den normalen Aufbau. Genau, was ist denn mit den 8 Byte, die da unused sind? Zwischen Attribut und Cluster-I?
Ja,
Also ich meine, das könnte man schöner, wenn das effizienter auch da.
Also nur für FAT 32 brauchst du die nicht.
Nee, aber
die Zeit ist. Die Zeit ist hier. Das habe ich sogar geschrieben. Das ist so ein merkwürdiges 16-Bit-Format für Zeit und Datum jeweils. Fängt irgendwie bei 1980 an und ist dann auch.
Ah, du hast doch sonst die PKC bei Dokumentation hast und die ist detailliert beschrieben, weil die haben dasselbe.
Ah. Ja, ich habe es auch mal.
32 auch schon 3 Zeitstempel? Oder wenigstens 2?
Es könnte sein, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, weil ich mich nie darum gekümmert habe, aber es könnte sein, dass hier noch irgendwo ein zweiter Zeitstempel für, ich weiß nicht, ob die einen Access Time können oder zumindest irgendwie Created und Modified, das kann schon sein, ja. Nee, ne? Es gibt übrigens auch, ja.
Das Problem mit ExFAT ist eben, dass Microsoft wie üblich sehr vorausschauend war. Das heißt, FAT 32 geht zwischen 2 GB und 32 GB. Danach größer braucht kein Mensch. Deshalb gibt es jetzt ExFAT, weil es ist auch absehbar, dass es wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren keine SD-Karten mehr unter den 64 GB geben wird.
Gut, dann. Hätten wir jetzt ein Problem dann irgendwann.
Ja, bitte. Ja. Also, ich der lange Dateiname ist übrigens kein Problem, solange man nach dem Kompatibilitätskurzname verzichtet, dann ist das Patent nämlich nicht mehr verletzt.
Okay.
Das ist, was sie gemacht haben unter Linux.
Bah. Gut, dass wir die ignorieren. Dieser Tilde irgendwas. Also, wenn man jetzt eine Datei anlegt, Microsoft, dann heißt es Micros Tilde 1. Ja, also.
Das ist so Hobby- und Ausbildungszwecken, ist zumindest auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Benutzung auch von enthaltenen Patenten gestattet.
Gut. Gut, das steckt schon, ja?
Vorgänger war ja.
Ja.
Was haben die jetzt konkret geändert, außer diesen langen Dateinamen?
Einmal bin ich kurz auf Eingang, gibt es einmal diese Stelle, die hatten in der FAT 16 hatten die hier einen festen Bereich für das Root-File-System mit 512 festen Einträgen, das haben die aufgelockert. Die FAT-Einträge sind halt nicht mehr 16-Bit, sondern 32-Bit, um halt einen höheren Adressraum zu haben. Ja, das waren im Prinzip die wesentlichen. Und die und
das Verzeichnis gibt es eben noch diesen Cluster Hive, den es vorher nicht gab, weil der vorher 16.
Genau, das ist dazu gekommen. Und es gibt, genau, das habe ich jetzt gar nicht in meinen Folien drin, weil ich es auch nicht für erwähnenswert hielt, aber es gibt noch einen Fallsystem-Infosektor. Das ist quasi der zweite Sektor auf der Karte, auf dem Fallsystem. Da jedenfalls werden dann so ein paar Hints hinterlegt wie nächster freier Cluster und so, damit man nicht jedes Mal die ganze Cluster-Chain durchgehen muss. Wie verlässlich die Informationen sind, findet man auch keine verlässliche Information dazu. Das heißt, man nutzt es lieber nicht. Das heißt, da steht zwar der nächste freie Cluster drin, nachprüfen muss man es trotzdem. Und da hat man wieder den aufwendigen FAT-Lookup, was zum Beispiel auch problematisch ist, wenn man kennt das ja, wenn man früher unter DOS auf einem großen Filesystem mit vielen Dateien einfach mal DIR eingegeben hat. Und dann hat man relativ schnell sein Verzeichnis gekriegt und dann hat man trotzdem noch so eine Kunstpause gehabt, bis der freie Platz und der belegte Platz angezeigt wurde. Hintergrund ist der, man muss dann wirklich für jedes Verzeichnis, für jede Datei die Cluster-Chain durchgehen und zählen, wie groß sie jetzt ist. Und das ist halt das Aufwendige noch gewesen. Und deswegen hat man schon diesen FS-Info-Sektor eingeführt, wo man sich dann irgendwie so eine Abkürzung geschaffen hat, wo man die Sachen dann drin abgelegt hat. Ja.
Diese langen Dateinamen, das war dann einfach ein Patch fürs Verzeichnis.
Das war nicht von Anfang mit dabei. Die Anforderung kam halt mit dem VFAT unter Windows 95. Und da hat man es halt irgendwie in die vorhandenen Strukturen reingefriemelt, um halt.
Abhänge nichts zu tun, die langen Dateinamen. Die gehen bei FAT 12 und FAT 16 auch.
Ach, das war auch schon damals.
Ja. Es kam halt mit VFAT dazu. Im Prinzip, man kann. Es funktioniert auch mit den alten FATs. Wahrscheinlich hat man es auch deswegen genauso gemacht, weil es auch halt dementsprechend abwärtskompatibel ist. Ist trotzdem nicht schön.
Kunz, wie weit steckt das Schwein schon?
I beg your pardon? Wir sind in der Frage-Antwort-Runde. Ich dachte, ich hole noch ein bisschen Zeit rein für.
So, jetzt geht's los. Hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Nein, weil ich habe dir jetzt hier den nächsten.
Okay. Also,
aber ihr könnt ruhig noch ein bisschen weitermachen, da gibt es genug dumme Punkte, wo man stundenlang diskutieren kann, um sich dann zu einigen, dass Microsoft Idioten sind, aber es funktioniert.
Das war so ein bisschen die Kernaussage. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal, es ist ja so, das falls niemand mag es, aber wenn man es mal verstanden hat, dann mag man es zwar immer noch nicht sehr, aber man weiß zumindest, warum man es nicht mag und warum bestimmt oder warum einfach bestimmte Sachen so gemacht wurden, wie sie gemacht wurden. Dann kann man es nachvollziehen und findet es nicht mehr ganz so schlimm und es ist eigentlich okay zu benutzen. Also
das ist eigentlich, denke ich, auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, wenn man sich Sachen mal genau anschaut. Es gibt viele Leute, die labern einfach nach, dass irgendwas scheiße sei und dann entsteht der Eindruck, irgendwas wäre prinzipiell blöd. Aber wenn man sich anschaut, es gibt nun mal auch Sachzwänge, wo man dann selber auch sagt, naja, so viel besser könnte ich es jetzt auch nicht machen. Ist zwar scheiße, aber geht.
Ja. Wenn das ganz schön ist.
Wenn jetzt der Dirk noch da wäre, Dirk ist aber, glaube ich, da draußen, der hätte dann auch noch dazu addieren können, die Grundlagen, was Microsoft schon bei der FAT 12 von CPM geklaut hat und aus Kompatibilitätsgründen teilweise genauso weitergemacht hat. Also da sind selbst bei FAT 12 sind schon Sachen drin, die nicht so sein müssten, aber das hat halt unter CPM schon so ausgeschaut. Unter anderem auch die Idee mit den langen Dateinamen ist keine neue Erfindung, sondern die gab es als Fortsetzungsblöcke auch bei CPM bereits.
Stimmt nicht ganz.
CPM hat auch. Ich klicke mich hier jetzt aus. Danke.